Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Zyklus-Apps sind ein Beispiel dafür, wie hilfreich die Digitalisierung dabei sein kann, den eigenen Körper durch Dateneingabe kennenzulernen. Menschen mit Uterus können Daten zur Blutung wie Beginn, Dauer oder Schwere, aber auch Emotionen, Körperempfindungen oder auch die Zeitpunkte, an denen Sex gehabt wurde, eingeben.
Mit diesen Daten können die Apps dann relativ zuverlässig die Termine der nächsten Periode voraussagen und somit je nach Anwendungsfall auch Verhütungsplanung unterstützen oder umgekehrt bei Kinderwunsch verwendet werden, um die Tage des Eisprungs zu errechnen.
Eigentlich könnte man denken, ein praktischer Fortschritt, aber er wird aktuell sehr skeptisch betrachtet. Und das hat mit einem bevorstehenden Urteil des Supreme Court, des obersten Gerichts in den USA, zu tun. Dort wird gerade über das Recht auf Schwangerschaftsabbruch verhandelt. Und wie diese Woche bekannt wurde, will das Gericht wohl beschließen, dieses Recht wieder abzuschaffen.
Das könnte eine Reihe von politischen Effekten haben, in denen ExpertInnen nicht weniger als den Anfang vom Ende aller Gleichberechtigung sehen. Und in diesem Rahmen gelten eben Zyklus-Apps als potenzielle Gefahrenquelle. Worum es da genau geht, haben wir mit unserer Kollegin Berit Glanz besprochen und wir wollten als erstes von ihr wissen, um welche Risiken es denn da ganz genau geht.
Also in den letzten Tagen wurde das irgendwie dann relativ viel zusammengedacht, besonders eben in den Timelines, wo ganz viel viral geteilt wurde, dass Menschen ihre Zyklus-Tracking-Apps löschen sollten, weil natürlich diese Datenspuren, die da gesammelt werden, recht genaue Hinweise liefern. Und wenn in der Gesellschaft Abtreibung plötzlich verboten ist, dann wird eben diese Datenspur, mit der man ja ziemlich genau feststellen kann, ob jemand schwanger ist oder nicht, zu einer Gefahr und können dann eben in Zukunft vielleicht ja Institutionen entsprechende Hinweise geben oder sogar zu einer Strafverfolgung führen.
Ist denn ein solches appgestütztes Zyklus-Tracking sehr verbreitet? Also wie viele Menschen betrifft denn die Aufforderung, solche Apps in Zukunft nicht mehr zu verwenden?
Also man denkt ja immer, das wäre vielleicht ein Nischenphänomen, weil die meisten Menschen reden da ja gar nicht drüber, dass sie solche Apps benutzen. Das ist ja jetzt nicht so ein Kaffeetisch-Gesprächsthema. Es ist aber wohl schon so, dass sehr, sehr viele Menschen ihre Zyklusse in Apps tracken. Es gibt einen Marktführer, das ist die App Flow. Und die schreiben selber, sie haben 230 Millionen UserInnen. In Medienberichten wird das ein bisschen runtergeregelt. Das ist natürlich auch Marketing, da werden 100 Millionen genannt. Das ist also kein Nischenphänomen. Und was ganz wichtig ist bei diesen Zyklus-Tracking-Apps ist, dass die werden eben ganz viel eingesetzt für Kinderwunschplanung und Familienplanung. Und wir wissen, dass über die Hälfte der Abtreibung in den USA von Personen durchgeführt werden, die schon ein oder mehrere Kinder haben. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass die schon mal ihren Zyklus getrackt haben in der App, weil sie eben Familienplanung betrieben haben, die ist relativ hoch.
Jetzt wäre es aber eigentlich möglich, also gerade wenn das Thema auch aufkommt und viral geht, dass die Anbieter die Sicherheit der Daten ihrer UserInnen vielleicht eh schon gewährleistet haben, beispielsweise alle Einträge nur auf dem Handy und nicht irgendwo zugriffsmäßig auf Servern gespeichert werden. Gibt es da gar keine Transparenz?
Also das war lange was, worüber nicht viel diskutiert worden ist, aber es ist in den letzten Jahren ein bisschen mehr in Fokus geraten, also genau diese Datenschutzfrage. Vor allem eben, und jetzt haben wir wieder die App Flow, weil die von 2016 bis 2019 hochsensible Daten an Google und Facebook weitergegeben hat. Es gab dann 2020 eine Beschwerde von der Federal Trade Commission in den USA. Warum interessieren sich Facebook und Google für Zyklus-Tracking-App-Daten? Das sind, also solche Daten sind für alle werbefinanzierten Plattformen extrem interessant, weil man natürlich Werbung entsprechend anpassen kann und werdende Eltern kennen das auch. Man bekommt dann unglaublich viel Konsumangebote, weil man plötzlich natürlich auch Dinge kaufen muss. Und seit es diesen Skandal gab, also 2020 um die App Flow, sind die Anbieter schon vorsichtiger. Die werben auch zum Teil damit, dass sie die Daten nicht teilen oder nur lokal auf dem Telefon haben. Aber das ist eben alles noch relativ gegenwärtig als Phänomen.
Aber damit wäre doch dann das Problem eigentlich sehr leicht zu lösen. Und zwar so, indem man sich eben genau die Zyklus-Tracking-App sucht, die besonders auf Datenschutz achtet.
Also man kann da auf jeden Fall mit sehr informierten Entscheidungen ziemlich gut einschätzen, welche Risiken man eingehen will, ne, in Bezug auf das eigene Zyklus-Tracking. Aber was man auch sagen muss, das ist halt ein Bildungs- und Informationsprivileg und da verfügen nicht alle in gleichem Maße drüber. Weil dieses Problem, was jetzt eben aufkommt mit diesen Entscheidungen in den USA, ist nicht nur Zyklus-Tracking-Apps, sondern auch, dass wenn wir Gesellschaften haben, in denen Abtreibung oder vielleicht sogar Verhütung zu einer Straftat wird, unsere digitalen Fußspuren ein ziemliches Risiko sind. Und Sensibilität dafür, wie man eben seine Daten sicher handhabt oder wie man eben auch im Internet anonym bleibt, das ist eigentlich, ja, wie gesagt, ein Bildungsprivileg. Und es ist der erste Schritt, um überhaupt in so einer Gesellschaft sicher durch so ein Problemfeld durchzugehen. Und da wird auch schon einiges getan. Also in den USA gibt es eine Organisation, die nennt sich Digital Defense Fund. Die fangen gerade an, sehr leicht verständliche, sehr gut illustrierte Abbildungen zu machen und so Anleitungen zu veröffentlichen, weiträumig, wo man dann halt gucken kann, dass man eben seine Abtreibung plant, ohne dass man besonders viele Spuren im Internet hinterlässt.
So, all das, über das wir gesprochen haben, ist ja Zukunft. Also sehr nahe Zukunft möglicherweise, aber eben noch nicht beschlossene Sachen. Gab es denn in der Vergangenheit schon Dinge, wo man beobachten konnte, hier werden Menschen aufgrund ihrer digitalen Spuren verfolgt, weil sie sich zum Beispiel für Abtreibung ausgesprochen haben oder Ähnliches?
Also was passiert ist in Texas zum Beispiel, da ist letztes Jahr ein Gesetz verabschiedet worden, das nennt sich Senate Bill 8. Und dieses Gesetz macht möglich, dass Privatpersonen andere Personen verklagen können, wenn die eine Abtreibung unterstützt haben oder dabei geholfen haben. Und zwar zu dem Zeitpunkt, bei dem, also nach dem Zeitpunkt, bei dem bei einem Embryo Herzaktivität festgestellt worden ist. Es ist so 6., 7. Schwangerschaftswoche meistens. Das bedeutet, in Texas gibt es jetzt das Szenario, dass Menschen, andere Menschen anklagen können, beispielsweise weil die eine abtreibungswillige Person zu einer Einrichtung gefahren haben. Und wenn sie dann erfolgreich sind mit dieser Anklage, dann können sie $10,000 bekommen. Und was seitdem passiert ist, also seitdem rotiert es dann natürlich, dass zum Beispiel Uber darüber nachgedacht hat, wie gehe ich jetzt eigentlich damit oder wie gehen wir als Firma damit um, wenn unsere Fahrer jemanden zu einer Abtreibung gefahren haben und dann nach diesem Gesetz eben angeklagt werden. Also es gibt sozusagen schon Rechtsrahmen, nach denen man sehr viel schlimme Dinge tun kann mit Menschen, die dabei helfen.
Und hat denn schon mal jemand versucht herauszufinden, ob es möglich ist, Abtreibungswillige zu identifizieren über diese Apps?
Also es ist tatsächlich so, dass das eben keine Zukunftsdystopie ist, von der wir hier reden. Und das ist wurde sehr sichtbar, als die Zeitschrift Vice vor einigen Tagen eine Recherche geteilt hat. Und zwar haben die für $160, die Redakteure, bei der Firma Safegraph Daten kaufen können von einer Woche von Smartphone-Nutzerinnen, die Planned Parenthood besucht haben, wo eben auch über Abtreibung beraten wird und auch durchgeführt wird. Und in diesem Datenset, was sie gekauft haben, für eben diese $160, konnten sie ziemlich genau sehen, wo NutzerInnen herkamen und wo sie sich nach dem Besuch bei dieser Einrichtung hinbewegt haben. Und diese Daten sind gesammelt worden in Apps. Es ist nicht transparent, also muss gar nicht unbedingt Zyklus-Tracking sein, aber sie geben trotzdem ziemlich klare Hinweise darauf, wer potenziell eben geholfen hat und dann nach einem Gesetz wie Senate Bill 8 eben auch tatsächlich verfolgt werden kann. Was wir also haben, ist eine Situation, in der die Gesetze rund um Abtreibung immer restriktiver werden. Und dann wird es tatsächlich auch immer gefährlicher, wenn man eben digitale Spuren hinterlässt. Und das tun ziemlich viele Menschen, ohne sich genau darüber Gedanken zu machen.
Berit Glanz über die Gefahren von Zyklus-Tracker-Apps im Zusammenhang mit dem drohenden Abtreibungsverbot in den USA. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und ich dachte so, Markus, wenn jetzt jemand denkt, das ist jetzt so total dystopisches Denken, dass dann auch diese Apps sozusagen getrackt werden. Da dachte ich sozusagen für mich komplett keine Dystopie, weil ich glaube, ein Staat, der die Abtreibung komplett verbieten will, dem traue ich sofort zu, dass er auch Zyklus-Apps überwacht, um dieses Verbot durchzusetzen.
Ich finde ja sozusagen, wenn man das sozusagen im Kopf hat, dann wirft das ja auch interessantes Licht nicht nur auf diesen ganz konkreten Anwendungsfall, sondern generell auf Gesundheits-Apps im Allgemeinen, weil es gibt ja zum Beispiel auch Apps, wo man Symptome eingeben kann und die sagen dann per KI oder was auch immer, was könnte das für eine Krankheit sein? Oder es gibt Apps, die bei psychischen Problemen tatsächlich helfen sollen. Und bin dann aus genau diesem Grund, also da fallen dann Datenspuren im höchstpersönlichen Bereich an, so eher so skeptisch eingestellt. Wie siehst du das?
Ich nutze das nicht, gibt's in meiner Welt nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann mir schon vorstellen, mache ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, im Internet zu recherchieren bei bestimmten Symptomen oder so, um mich zu informieren. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, aus heutiger Sicht solche Apps zu nutzen, um Diagnosen zu erstellen oder mich zu unterstützen durch Monitoring oder so.
Ja. Ich bin aus genau dem Grund bin ich auch so eingestellt. Andererseits frage ich mich, wir leben ja in einem sozusagen Gesundheitssystem, was also weltweit sehr gut dasteht, aber trotzdem Engpässe hat. Also gerade einen Platz für eine psychologische Betreuung zu bekommen, ist unheimlich schwer. Und ob dann vielleicht Leute sozusagen sich in diese Apps getrieben fühlen als letzter Notnagel. Und dann müsste man sich vielleicht doch auch politisch fragen, müsste man, wenn es diese Apps also gibt, dann nicht vielleicht sogar verbieten, dass die Daten, die da anfallen, irgendwo anders als lokal gespeichert werden?
Also zwei Antworten darauf. Man müsste sich politisch kümmern, dass es mehr Therapiemöglichkeiten gibt, sozusagen. Aha. Und Antwort auf deine Frage, ja, müsste man verbieten.